Hallo zusammen. Unsere Podcasts sind überall zu finden, wo Podcasts angeboten werden. Wir sind auch auf YouTube zu finden. Heute lese ich euch westslawische Märchen vor. Viel Spaß! Rabbit. Die Märchensammlung und mehr. Das Märchen vom Metallherrscher. Es war eine Witwe und die hatte eine sehr schöne Tochter. Die Mutter war ein demütiges Weib. Allein die Tochter war ein stolzes Mädchen. Es kamen viele Brautwerber, doch keiner war ihr recht. Und je mehr sich die Burschen um sie bemühten, desto hofärtiger ward sie. Eins in einer hellen Nacht erwachte die Mutter und da sie nicht gleich wieder einschlafen konnte, nahm sie den Rosenkranz von der Wand und begann für das Heil ihrer Tochter zu beten, die ihr Sorgen machte. Die Tochter lag neben ihr und schlief. Die Mutter sah mit Wohlgefallen auf ihr schönes Kind. Da lächelt die Tochter im Schlaf. Was mag wohl dem schönen Mädchen träumen, dass sie so lieblich lächelt, denkt die Mutter, betet das Vaterunser zu Ende, hängt den Rosenkranz wieder auf, legt ihr Haupt neben das der Tochter und schläft ein. Des Morgens fragt sie die Tochter, »Aber Tochter, sag mir, was hat dir heute Nacht Schönes geträumt, dass du im Schlaf lächelst?« »Was mir geträumt hat, Mutter? Ei, mir träumte, es komme um mich ein Herr in kupfernen Wagen und gebe mir einen Ring mit Steinlein, die wie die Sterne am Himmel funkelten. Und als ich in die Kirche kam, da schauten die Leute nur auf die Mutter Gottes und auf mich.« »Ach, Kind, was für hofärtige Träume hast du«, sagte die alte Mutter und schüttelte den Kopf. Die Tochter aber ging singend an ihre Arbeit. Desselben Tags fuhr ein Bauernwagen in den Hof und es kam ein gutem Rufe stehender Dorfbursche, sie als Gattin zur Bauernbrut zu erbitten. Der Mutter gefiel der junge Bräutigam sehr, allein die stolze Tochter fertigte ihn ab, indem sie sprach, »Und wenn du in kupfernen Wagen um mich kämst und mir einen Ring gäbst, dessen Steinlein wie die Sterne am Himmel funkelten, ich werde dennoch nicht mit dir ziehen.« Der Bräutigam empfahl sich auf diese hochwertigen Worte und fuhr traurig von dannen. Die Mutter aber tadelte die Tochter. In der zweiten Nacht erwachte die Mutter wieder, nahm den Rosenkranz und betete für das Heil ihrer Tochter noch inbrünstiger. Auf einmal lacht diese im Schlaf laut auf. »Was träumt doch dem Mädchen«, denkt die Mutter, betet noch einen Vaterunser und hängt den Rosenkranz wieder an die Wand, kann jedoch lange nicht einschlafen. Des Morgens fragt sie die Tochter beim Ankleiden, »Aber Tochter, was hat dir wieder Sonderbares geträumt? Du lachtest ja im Schlaf laut auf.« »Was mir geträumt hat, Mutter?« »Ei, mir träumte, es komme um mich ein Herr in silbernen Wagen und schenkte mir ein goldenes Stirnband.« Und als ich in die Kirche kam, da schauten die Leute nicht so sehr auf die Mutter Gottes als auf mich. »Oh, was sprichst du da, Kind? Was für hoffärtige Träume! Bete, Tochter, bete, dass du nicht in Versuchung geratest!« So tadelte sie die Mutter, allein die Tochter schlug die Tür zu und ging hinaus, um die Predigt der Mutter nicht anhören zu müssen. Desselben Tags fuhr ein Herrschaftswagen in den Hof. Und es kam Edelleute, sie als Gattin zu Herrenbrot zu erbitten. Die Mutter schätzte sich das für eine Ehre, die Tochter aber fertigte sie stolz ab, indem sie sprach, »Und wenn ihr in silbernem Wagen um mich kämet und mir ein goldenes Stirnband brachtet, ich würde dennoch nicht mit euch ziehen.« Die Brautwerber empfahlen sich. Allein die Mutter schalt die Tochter und wehklagte, »Ach, Tochter, lass ab vom Stolz, der Stolz schmeckt nach der Hölle!« Die Tochter verlachte sie jedoch. In der dritten Nacht schlief die Tochter neben der Mutter. Allein die Mutter konnte vor Sorgen nicht einschlafen und gab den Rosenkranz gar nicht aus der Hand. Da schlägt die Tochter im Schlaf ein helles Gelächter auf. »Gott«, ruft die Mutter ärgerlich, »was träumt dem unglücklichen Kinde wieder?« und betet, betet bis zum lichten Tage für das Heil ihrer Tochter. »Aber Tochter, was hat dir heute Nacht wieder geträumt? Du schlugst ja im Schlaf ein helles Gelächter auf«, fragte sie die Tochter, als diese erwachte. »Wollt ihr mich wieder auszanken?«, entgegnete die Tochter. sag's mir, drang die Mutter in sie. Nun, mir träumte, sie kämen in goldenem Wagen um mich und brächten mir ein Gewand von lauter Golde. Und als ich in die Kirche kam, da schauten die Leute nur auf mich. Die Mutter rang die Hände, die Tochter aber sprang aus dem Bette, nahm ihre Kleider und lief sich außen anzukleiden, damit sie die Ermahnung der Mutter nicht anhören müsste. Desselben Tags fuhren drei Wagen in den Hof, ein kupferner, ein silberner und ein goldener. Vor dem ersten waren zwei, vor dem zweiten vier, vor dem dritten gar acht stolze Rosse gespannt. Aus den kupfernen und silbernen Wagen sprangen Edelknaben mit roten Hosen und grünen Kappen und Dolmanen. Aus dem goldenen Wagen aber sprang ein schöner Herr in einem Gewand von lauter Golde. Alle gingen gerade in die Stube und der junge Herr bat die Mutter um die Tochter. »Ei, wenn wir nur solches Glückes würdig wären«, entschuldigte sich die Mutter. Die Tochter aber dachte bei sich, als sie den Herrn erblickte, »Das ist ja derselbe, von dem ihr träumte«, und begab sich hurtig in die Kammer, um den Strauß zu binden. Als sie den Strauß gebunden und dem Bräutigam als Pfand gereicht hatte, bekam sie von ihm einen Ring mit Steinlein, die wie die Sterne am Himmel funkelten, ein goldenes Stirnband und ein Gewand von lauter Golde. Hurtig begab sie sich in die Kammer, um sich anzukleiden, und die Mutter sorgenvoll fragte den Bräutigam, »Und zu was für Brot erbittet ihr meine Tochter?« »Bei uns ist das Brot von Kupfer, von Silber und von Gold. Sie kann sich wählen, welches ihr beliebt«, erwiderte der Bräutigam. Die Mutter wunderte sich über alles das, doch die Tochter hatte keine Sorgen und fragte nach nichts. Als sie das goldene Gewand angelegt hatte, war sie überaus schön. Der Bräutigam fasste sie bei der Hand und sie gingen sogleich zur Trauung, ohne dass die Tochter früher um den Segen der Mutter bat, ohne dass sie nach ihrer altherkömmlicher Sitte von dem Mädchentume Abschied nahm. Die Mutter, angstquälend, stand an der Schwelle und betete für das Paar. Als die Trauung vorüber war, setzte sich die Braut mit dem Bräutigam in den goldenen Wagen, das Geleite in den silbernen und kupfernen, und so fuhren sie von dann, ohne dass die Tochter der Mutter lebewohl sagte. Sie fuhren und fuhren, bis sie zu einem Felsen gelangten, in den ein großes Loch ging, groß wie ein Stadttor. In dieses Tibor lenkten plötzlich die Rosse. Als sie innen waren, kam ein furchtbares Erdbeben, sodass die Felsen hinter ihnen einstürzte. Sie befanden sich in der Dunkelheit. Die Braut erschrak heftig und fürchtete sich. Doch der Bräutigam sprach zu ihr, »Fürchte dich nicht und warte nur. Es wird schon hell, es wird schon schön werden.« Und jetzt kamen von allen Seiten Bergmännchen gelaufen mit roten Hosen und grünen Kappen, brennenden Fackeln in der Hand, und die begrüßten alle ihren Herrn, den Metallherrscher, und leuchteten ihm. Nun erst sah die hoffärtige Braut, wem sie gefolgt war, wen sie zum Gatten habe. Doch machte ihr das kein Kummer. Aus dem finsteren Felsen gelangte sie in ungeheure Wälder und in Berge, die himmelhoch emporreichten. Aber all die Fichten, Tannen, Buchen, all die Berge waren von Blei. Als sie die Berge hinter sich hatte, kam wieder ein Erdbeben, so dass alles hinter ihnen einstürzte. Aus den bleiernden Bergen gelang sie auf eine schöne Ebene, wo alles prächtig strahlte, und inmitten der Ebene stand ein goldenes Schloss mit silbernen Edelsteinen ausgelegt. In das Schloss führte der Metallherrscher seine Braut und sagte ihr, dass dies alles auch ihr gehöre. Mit Freude und Verwunderung beschaute die junge Frau all den Reichtum. Als sie alles ringsumher betrachtet hatte, war sie müde und sah es gern, dass die Bergmännchen einen goldenen Tisch deckten. Sie fühlte Hunger, sie setzte sich also zu Tische. Es wurden Speisen aus Kupfer aufgetragen, Speisen aus Silber und aus Gold. Alle aßen, doch die Braut konnte nicht davon genießen. Sie bat daher den Bräutigam um ein Stück Brot. »Gern, meine Holde«, sagte der Metallherrscher, und sogleich befahl er dem Bergmännchen, ein Laib kupfernes Brot zu bringen. Es lief eins und brachte ein Laib kupfernes Brot, allein die Braut konnte nichts davon essen. Der Metallherrscher befahl, ein Laib silbernes Brot zu bringen. Sie brachten ein Laib silbernes Brot, allein die Braut konnte nichts davon essen. Er befahl, ein Laib goldenes Brot zu bringen, allein auch hiervon konnte die Braut nicht essen. »Gerne würde ich dir dienen, meine Holde, doch haben wir kein anderes Brot«, sagte er der Metallherrscher. Da sah die Braut, dass es übel mit ihr stehe, und brach in Tränen aus. Allein der Metallherrscher sprach zu ihr: Es hilft nichts, dass du weinst und wehklagst. Du hast gewusst, was für Brot du erfreist. Wie du gewählt, so hast du's nur. Und so war's und nicht anders. Was geschehen war, ließ sich nicht ungeschehen machen. Die Braut musste unter der Erde bleiben und wird dort vor Hunger gequält, weil sie nur nach Gold verlangte. Nur an 3 Tagen im Jahr ist ihr es gestattet, ans Sonnenlicht hinauszugehen, wenn nämlich der Metallherrscher die Pforten zu den Schätzen der Erde öffnet. Das ist an den 3 Bittagen. Da lässt er sie hinaus und sie bettelt um Brot. Das Märchen, der lustige Schwanda. Schwanda, der Dudelsackpfeifer, war ein lustiger Geselle und wie jeder ordentliche Musikant immer durstig. Dabei ein großer Liebhaber des Kartenspiels, besonders des sogenannten Straschak. Hatte er den Zuhörer nach ihrem Gefallen vorgedudelt, machte er sich gern einen guten Tag und sprach gewöhnlich so lange dem Krube zu und setzte im Spiel, bis ihm alles, was er verdient hatte, wieder aus der Tasche flog und er so leer wegging, als er gekommen war. Dabei ergötzte er auch ohne Dudelsack die Gesellschaft mit seinen Späßen und witzigen Einfällen, so dass kaum jemand die Schenke verließ, solange Schwanda dort war. Und noch heutzutage pflegt man im böhmischen Stadt, das ist ein Jux, zu sagen, das ist ein Schwande. Es geschah eines Tages, dass Schwanda, nachdem er in Mokran am Kirchweihfest von Mittag bis Mitternacht auf dem Dudelsack gepfiffen und manchen Silbergroschen erworben, den Dudelsack weglegte, trotz allem Drängen und Zureden des jungen Volkes, das ihn bat, bis zum Morgen auszuhalten und im reichen Lohn dafür verhieß, Schwanda verdroß es schon, nur fremde Fröhlichkeit zu dienen. Ei, wollte auch sein Vergnügen haben. Er setzte sich daher unter die Nachbarn und begann auf eigene Rechnung zu trinken und die Gesellschaft mit manchen Schnake und manchen scherzhaften Worte zum Lachen zu reizen. Endlich bekam er Lust, Karten zu spielen und forderte die Nachbarn zum Straschak aus. Doch fand sich wider Erwarten niemand, der mit ihm spielen hätte. Schwanda war nicht gewohnt, aus dem Wirtshaus zu gehen, solange er noch einen nicht vertanen Groschen in der Tasche hatte. Und heute hatte er sich hübsch viel Geld verdient, war also ungewöhnlich spiellustig. Dazu hatte er ein wenig zu tief in den Krug geguckt und in seinem oberen Stockwerk war er sichtbar nicht richtig. Er gab keine Ruhe, er wollte spielen. Und als er sah, dass ihm die Nachbarn durchaus nicht willfahrten, erhob er sich ärgerlich, bezahlte seine Schuld und verließ die Schenke. In Dracik sprach er unterwegs zu sich, indem er mit unsicherem Fuße dahinschritt. Dort ist Wallfahrt und der Schulmeister und der Richter sind gern lustig und verachten ein Spielchen nicht. Ja, in Dracik will ich festsitzen. Juhuhu! Und dabei sprang er in die Höhe und schnalzte mit den Daumen, dass er noch 10 Schritte forttaumelte, ehe er seinen Leib, da der Kopf allerdings etwas schwer war, ins Gleichgewicht brachte. Die Nacht war hell, der Mond glänzte wie ein Fischauge. Da kam Schwander an einem Scheideweg und erschrak und blieb stehen, als er zufällig die Augen erhob. Eine Schar Geier und Raben flog in die Luft und vor ihm stand ein kleines Gebäude aus 4 Säulen, oben mit Querbalken und von jedem Querbalken hing ein halb verwester Leichnam herunter. Schwander merkte, er sei unter einem Galgen, wie deren damals eine Menge auf Feldern und Straßen aufgerichtet war, den häufige Räuberhorden zum Schrecken. Da zeigte sich plötzlich ein Herr, nicht hochgewachsen, mit bleichen Wangen in schwarzem Gewand, und fragte ihn herantretend mit leiser Stimme: »Wohin so spät, Freund Dudelsackpfeifer?« »Nach Dracik, schwarzer Herr. Willst du mir mit deinem Dudelsack nicht etwas verdienen?« »Ei, was, ich bin des Dudelns schon satt, hab mir einige Silbergroschen erpfiffen und will jetzt fröhlich sein.« »Was, Silbergroschen? Wir wollen dich mit Gold bezahlen«, sagte der schwarze Herr, und indem er eine Handvoll blinkender Dukaten hervorlangte, hielt er sie Schwanda vor die Augen hin. Der Dudelsackpfeifer war ganz überrascht. Der Straschak war freilich ein großer Lockspeise, allein das blinkende Metall hatte größere Macht über ihn, und als ihn der schwarze Herr bei der Hand fasste, folgte er wie berückt. Schwandern drehte sich im Kopfe und er wusste gar nicht wo, wohin und wie lange ihn der Unbekannte führte. Nur daran erinnerte er sich, dass er ihn öfters ermahnte, Wenn ihm etwas angeboten würde, Geld oder zu trinken, so sollte er es nicht mit anderen Worten danken als »Viel Glück, Bruder«. Auf einmal befand er sich in einer hell erleuchteten Stube, wo drei Herren beisammen saßen, die auf ähnliche Art gekleidet waren wie sein Führer und die große Haufen Goldes vor sich hatten, Straschak spielten und tüchtig setzten. Dabei ging eine Kanne Wein in die Runde, woraus die Spieler einander zutranken. »Brüder, ich bring euch Schwager Schwander«, sprach eintretend der Führer des Dudelsackpfeifers, »der im ganzen Lande so bekannt ist und den zu hören wir schon lang begierig waren. Ich hoffe, euch einen Gefallen zu erweisen. Wir wollen ja heute lustig sein, wie es sich gehört, und die Musik wird uns aufs Beste stimmen.« »Wohlgetan«, rief einer der Spieler, und indem er sich zu Schwander kehrte, sprach er, »setz dich, Dudler, und trink zu«, und reichte ihm die Kanne mit Wein. Schwander nahm die Kanne, trank, stellte sie wieder auf den Tisch und sagte, indem er die Mütze abzog, »Viel Glück, Bruder, so wie ihn sein Führer gelehrt.« »Und jetzt pfeif eins«, rief ein anderer der Spieler, und Schwander setzte sich abseits auf eine Bank und blies seinen Dudelsack auf. Während sich sein Führer zu den Spielern gesellte, einen mit Dukaten vollgestopften Beutel aus der Tasche zog und ihn vor sich auf dem Tische ausleerte. Da fing Schwanders Dudelsack an zu pfeifen, und wunderbar war die Wirkung, welche die Musik auf die schwarzen Herren ausübte. Als ob sie gedoppeltes Leben durchströmte, gerieten sie auf einmal in lärmende Fröhlichkeit. Sie setzten rascher, die Dukaten flogen und die Spieler jauchzten und rückten auf den Stühlen umher. Ihr ganzer Leib bewegte sich und es schien, als ob jede ihrer Adern frohlockte. Die Kanne ging in die Runde und auch Schwander unterließ nicht, ihr häufig zuzusprechen. Das Wundersamste war jedoch, dass die Kanne niemals leer wurde und niemand einschenkte. So oft Schwander ein Stück beendigt hatte, erscholl ihm lautes Lob und in seiner Mütze regnete Gold, wofür er mit oft wiederholtem »Viel Glück, Bruder« nach Gebühr dankte. So währte es viele Stunden, bis Schwander endlich einen Hüpfer zu dudeln begann, der den schwarzen Herren so in die Füße fuhr, dass sie vom Straschak ließen, sich plötzlich erhoben und sich mit wilden Sprüngen in der Stube herumtrieben, was sonderbar zu ihrem gesetzten Äußern und den hohlen Gesichtern stand. Schwander hörte auf zu musizieren, der Dudelsack quiekte zum Schlusse und die Tänzer machten zuletzt noch einige Purzelbäume. Da trat einer vor ihnen zum Tische und indem er den Dudelsackpfeifers Mütze nahm, schüttelte er alles Gold, was da war, in sie und sprach, sie Schwander reichend. »Da hast du, weil du uns so köstlich erheiterst.« Schwander traute seinen Augen kaum, geblendet von dem Anblick solchen Reichtums. Wusste er vor Freude nicht, was anzufangen. Er vergaß in seiner Verwirrung, wie er sich zu bedanken habe und rief, »Vergelt euch's Gott tausendmal!« Noch hatte er nicht ausgeredet, so bedeckte ein Nebel seine Augen und alles, Stube, Karten und Herren, war verschwunden. Am folgenden Morgen fuhr ein Bauer Mist auf das Feld und als er zu dem Scheidewege kam, wo der erwähnte Galgen stand, hörte er von ferne Töne. Er horchte und je näher er kommt, umso gewisser wird er, das seien Dudelsacktöne. Er horchte weiter, zweifelte wieder, bis er endlich das Stück erkennt und ruft, »Ei, das ist Schwander!« Als er unter dem Galgen selbst kommt, vernimmt er, dass die Töne aus der Höhe schallen. Er blickt empor und sieh, auf einem Eck des Galgens sitzt Schwander und pfeift eifrig auf dem Dudelsack, während der Morgenwind die Leichen der Gehängten hin und her bewegt. »Ei, zum Kuckuck, Schwager Schwander«, ruft der Bauer, »was macht ihr da oben?« Schwander fährt zusammen, lässt den Dudelsack fallen, reibt sich die Augen und indem er um sich schaut, gewahrt er mit Entsetzen, wo er sich befindet. Nicht ohne Mühe hilft ihm der Bauer herab und Schwander, der indes nüchtern geworden, erzählt ihm, was ihm begegnet. Er erinnert sich an die Dukaten, durchsuchte die Mütze, kehrte die Tasche um, findet aber keinen Heller. Der Bauer bekreuzigte sich und spricht, »Euch hat der liebe Gott gestraft und hat böse Geister über euch gesandt, weil ihr so gierig nach den Karten wart.« »Ihr habt recht«, erwiderte Schwander, an allen Gliedern zitternd, »ich entsag für immer dem Kartenspiel.« Er hielt Wort und zum Danke, dass er ohne Schaden so großer Gefahr entronnen, hing er den Dudelsack, auf dem er den Teufeln zum Tanz spielt, in seiner Geburtsstadt Strakonitsch, als Opfergeschenk in der Kirche auf, wo er zum Andenken bis auf unsere Zeit blieb und Veranlassung gab, dass der Strakonitscher Dudelsack sprichwörtlich wurde. an einem Tag im Jahre, wo Schwander auf dem Galgen den Teufel aufgespielt, soll er von selbst gebrummt haben. Das Märchen ist nun aus und wir ruhen uns alle aus. Bis zum nächsten Mal bei Rabbit, die Märchensammlung und mehr.